NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Svenja Flasspöhler ist Philosophin, Autorin, gern gesehener Gast in Fernsehtalkshows, unter anderem eben deshalb, weil sie sich gerne streitet, weil sie gerne streitbare Positionen vertritt. Und nun hat sie einen Essayband veröffentlicht unter dem Titel Streiten. Auszüge daraus hören Sie in dieser Woche in Am Morgen vorgelesen. Jetzt liest Svenja Flasspöhler für Sie den dritten Auszug daraus. Um sich der Bedeutung von Streit zwischen Menschen, zwischen Individuen und innerhalb der Gesellschaft erstmal zu nähern, beschäftigt sie sich vor allem einerseits mit Jürgen Habermas, der an die Kraft der Vernunft und des besseren Arguments glaubt, die Streithähne zu einem Konsens führen wird oder führen kann. Auf der anderen Seite hat sie Sigmund Freud mit seiner Eros-Thanatos-Theorie, also dem Menschen innewohnende Triebe, die ausgewogen sein müssen, um über den guten Streit zur Bindung zu kommen.
Messen und Morden. Menschen können sich im Modus der Feindschaft streiten oder aber sie streiten sich als Gegner. Feinden und Gegnern ist gemeinsam, dass sie siegen wollen. Beide schenken sich nichts. Gewinnen kann nur einer. Während aber ein Feind vernichtet werden muss, gilt es, einen Gegner zu schlagen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Nicht ohne Grund spricht man im Rahmen sportlicher Wettkämpfe von Gegnern oder gegnerischen Mannschaften, nicht aber von Feinden oder feindlichen Teams. In der Feindschaft wird dem anderen das Existenzrecht abgesprochen. Es gibt keine Achtung vor seinem Leben, seiner Würde, sondern nur Zerstörungswillen. Nach dem Kampf ist nichts mehr, wie es vorher war. Im Sport aber, und genau deshalb redet man hier von Gegnern, verursachen Sieg und Niederlage in der Regel keine unüberwindbaren Gräben. Am Ende eines Matches folgt der obligatorische Handschlag, auch wenn es noch so hart geführt wurde. In einem Streit unter Gegnern verhält es sich ähnlich. Nach dem Kampf gehen die Parteien in dem Wissen auseinander, dass ihre Beziehung weiter existiert, auch wenn die Stimmung kurzfristig am Boden sein mag. Die Gegnerschaft lässt sich als sublimierte Feindschaft beschreiben. Sublimation meint Verwandlung eines Triebs. Die Feindschaft dagegen ist roh, reine Aggression. In ihr geht es um Leben und Tod. Carl Schmitt, der den Unterschied von Freund und Feind zum Kern des Politischen erklärte, bringt ihr Wesen auf den Punkt. Das Wort Feind, schreibt Schmitt 1932, bedeutet nicht Konkurrenz, nicht den rein geistigen Kampf der Diskussion, nicht das symbolische Ringen. Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, dass sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins, schreibt Schmitt. Im Kern, so könnte man sagen, handelt es sich bei Feindschaft und Gegnerschaft um die Differenz von Morden und Messen. Feinde ermorden einander, Gegner messen ihre Kräfte, ohne sich zu töten. Genau auf diesen Unterschied hebt Elias Canetti im Feld des Politischen ab, wenn er das Zwei-Parteien-System des modernen Parlaments als gezähmten Bürgerkrieg beschreibt. Die psychologische Struktur der kämpfenden Heere sei im Parlament noch lebendig, so Canetti in seinem Hauptwerk Masse und Macht. Doch während im Krieg Gruppen einander töten, messen sich die Parteien durch Zählung der Stimmen. Die Abstimmung, heißt es wörtlich, ist der Rest des blutigen Zusammenstoßes, den man auf vielfache Weise spielt, durch Drohung, Beschimpfung, physische Erregtheit, die bis zu Schlägen oder Würfen führen kann. Aber die Zählung der Stimmen ist das Ende der Schlacht. Die parlamentarische Abstimmung ist ein Kampf, aber ohne Vernichtung. Es steht Wille gegen Wille, wie in einem Krieg, so Canetti, mit dem Unterschied, dass eine Niederlage akzeptiert werden kann, auch wenn man selbst der Meinung ist, den Sieg eigentlich verdient zu haben, weil man die Vernunft klar auf der eigenen Seite wähnt. Canetti schreibt: Der Gegner, der überstimmt wird, fügt sich keineswegs, weil er nun plötzlich an sein Recht nicht mehr glaubt, sondern er gibt sich einfach geschlagen. Es fällt ihm leicht, sich geschlagen zu geben, denn es geschieht ihm nichts. Den Augenblick der Abstimmung selbst beschreibt Canetti als beinahe heilig, weil an die Stelle des Todes, als Instrument der Entscheidung, die Zählung der Stimmen tritt. Mit jedem einzelnen Zettel wird der Tod gleichsam weggelegt, schreibt Canetti. Es ist diese zivilisatorische Leistung, die eine Gegnerschaft auszeichnet. Auf Vernichtung wird verzichtet durch bestimmte Kulturtechniken, die das kriegerische Moment als Energie noch in sich tragen, ohne es zum Äußersten kommen zu lassen. Wie bei der Feindschaft handelt es sich auch im Fall der Gegnerschaft um einen Kampf um Macht, Ansehen, Sieg, bei dem der Unterlegene aber, und das ist die wesentliche Differenz, weder sein Leben noch sein Gesicht verliert. Soweit die Theorie. In der Praxis allerdings zeigt sich, dass Niederlagen empfindlich treffen können. Manchmal ist die Kränkung so enorm, dass die Gegnerschaft just in jenem Augenblick, in dem das eigene Scheitern anerkannt werden müsste, in blutige Feindschaft umschlägt. Dafür gibt es ein eindrückliches Beispiel. Am 6. Januar 2021, knapp 100 Jahre nachdem Canetti an Masse und Macht zu arbeiten begann, musste die Welt erleben, wie ein amerikanischer Präsident sich offenbar so gepeinigt fühlte ob seiner Unterlegenheit bei der Präsidentschaftswahl, dass er den faktischen Sieg seines Konkurrenten schlicht nicht anerkannte und seine Anhänger zur Gewalt aufrief. Unser Land hat genug, so Donald Trump in seiner Rede, mit der er seine Unterstützer aufstachelte. Wir werden den Diebstahl stoppen. Am Ende erfolgte der explizite Aufruf, zum Kapitol zu gehen, um unser Land zurückzuerobern. 1200 Trump-Fanatiker folgten dieser Aufforderung und drangen gewaltsam ins Kapitol ein. Abgeordnete mussten sich verschanzen und verbarrikadieren, um ihr Leben zu retten. 5 Menschen starben, es gab viele Verletzte. Doch zerstört wurde im Grunde weit mehr, nämlich eben jenes Heilige, das Canetti in der politischen Abstimmung erkannte, weil sie den Krieg ersetzt. Canetti schreibt: Das parlamentarische System zerbröckelt, sobald jemand darin sitzt, der es sich erlaubt, mit dem Tode irgendwelcher Mitglieder der Körperschaft zu rechnen. Nichts ist gefährlicher, als unter diesen Lebenden Tote zu sehen. Ein Krieg ist ein Krieg, weil er Tote in die Entscheidung einbezieht. Ein Parlament ist nur ein Parlament, solange es Tote ausschließt. Der Angriff auf das Kapitol war somit ein Angriff auf das heilige Innerste der Demokratie selbst. Ihre Kraft, mit jedem Zettel den Tod wegzulegen, schwand in dem Moment, als der Mob das Kapitol erstürmte. Der 6. Januar war der Tag, an dem der Kongress den Wahlsieg Joe Bidens formal bestätigen sollte. Donald Trump indes hatte diesen Tag zum Tag der Entscheidung erklärt und sich, natürlich ohne sich dessen im Entferntesten bewusst zu sein, durch Wort und Tat klar in die Tradition Karl Schmidts gestellt. Schmidt hielt die parlamentarische Demokratie für nicht funktionsfähig, weil sie die politische Einheit zerrede, anstatt sie durch klare Freund-Feind-Unterscheidung herzustellen. Die Entscheidung im Sinne Karl Schmidts erfolgt nicht durch Stimmenauszählung. Sie erfolgt durch die reale Möglichkeit eines Staates, im gegebenen Fall Kraft eigener Entscheidung den Feind zu bestimmen und ihn zu bekämpfen, schreibt Schmidt. Dieser Feind kann sich auch im Inneren eines Staates befinden, denn Feind ist jeder, der den Frieden der politischen Einheit stört. Diese Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in kritischen Situationen dazu, dass der Staat als politische Einheit von sich aus, solange er besteht, den inneren Feind bestimmt, so Schmidt. Und weil Trump sich selbst als legitimen Inhaber der Macht ansah, identifizierte er all jene, die sie ihm entziehen wollten, als inneren Feind. An Trump zeigt sich in Extremform, dass Messen in Morden umschlagen kann, sobald es einem Menschen gerade nicht leicht fällt, sich geschlagen zu geben, wie Canetti formuliert. Dann wird aus einer Gegnerschaft, die um Stimmen, Sieg, Anerkennung konkurriert, blutige Feindschaft, die auf Vernichtung zielt. Dies ist, wenn man so will, die Achillesferse der Gegnerschaft und die wohl größte Gefahr dafür, dass diese ins Kriegerische umschlägt. Gegnerschaften funktionieren nur so lange, wie sich beide Parteien an jene Regeln halten, die gewaltfreies Messen ermöglichen und bereit sind, sich geschlagen zu geben, wenn sie unterliegen. Das Potenzial zur Feindschaft aber ist immer da. Es zeigt sich an jedem Fußballspieler, der sich wutentbrannt seinem Gegenspieler nähert, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Man denke an den legendären Kopfstoß von Zidane gegen Materazzi bei der WM 2006. Es zeigt sich an wütenden Posts auf Social Media, die auf die Ächtung von Personen zielen. Und es zeigt sich in Paarbeziehungen, sobald ein Partner, argumentativ in die Ecke gedrängt, die Beherrschung verliert und Dinge sagt, die er hinterher bereut. Die Gegnerschaft negiert das Kriegerische nicht einfach, sondern gibt ihm lediglich eine andere Form, die prinzipiell immer zerfallen kann. So ist zu erklären, warum auch das Prinzip der Gegnerschaft in liberalen, individualisierten, pazifizierten Gesellschaften vielen suspekt ist und als regressiv bewertet wird. Kämpfen, streiten, messen, klingt das nicht immer noch sehr nach Krieg? Auch mit Blick auf den Sport ist dieses Missbehagen zu beobachten, wenn etwa Schulen von Wettkämpfen wie den Bundesjugendspielen Abstand nehmen wollen, weil Konkurrenz und Siegeswille der kindlichen Entwicklung schaden. Nicht Kampf, nicht Gegnerschaft, nicht Streit, sondern Kooperation, Konsens und Teilhabe sind die Ideale unserer Zeit. Die ihnen innewohnende Logik lautet: Wir sind alle Gewinner, wenn wir nur gut zusammenhalten und uns auf das Verbindende besinnen. Diese Logik, oder sollte ich besser sagen Ideologie, liegt in gewisser Weise auch, wie im ersten Kapitel dieses Buches ausgeführt, dem rationalen Diskursmodell von Jürgen Habermas zugrunde. Wenn Menschen nur lang genug dem zwanglosen Zwang des besseren Argumentes folgen, werden sie erkennen, dass sie sich auf Normen und Werte einigen können. Konkurrenz gibt es nur insofern, als Parteien um die Macht ringen. Nicht aber kann es ein Ringen der Weltanschauungen geben, weil der Pfad des Fortschritts klar und angeblich ideologiefrei vorgezeichnet ist. Anders gesagt, in der Logik des Diskurses ist ein konkurrierendes Weltbild, das sich mit dem eigenen wahrhaft messen könnte, lediglich ein Irrtum. Zugespitzt formuliert: Es gibt keine Alternative zur linksliberalen Demokratie, die sich gemäß einem teleologisch-hegelianischen Fortschrittsdenken global ausweiten wird. Die Philosophin Chantal Mouffe sieht genau in dieser geschichtsphilosophischen Selbstgewissheit vieler Linker das zentrale Problem und auch den Grund dafür, dass rechte Kräfte immer stärker werden. Tatsächlich erleben wir im Moment, wie autokratische, antiliberale Regime global an Macht gewinnen. Ungeachtet dessen, was viele Liberale uns glauben machen wollen, so lautet Mouffes These, liegt die Besonderheit demokratischer Politik nicht in der Überwindung des Wir-Sie-Gegensatzes, sondern in der spezifischen Art seiner Etablierung. Mouffe will jene Spannung in die Politik zurückholen, die Carl Schmitt in der Freund-Feind-Unterscheidung erkannte, ohne aber die Errungenschaft der parlamentarischen Demokratie preiszugeben. Und so nutzt sie Schmitt wie eine Leiter, die sie wegstößt, sobald sie da angekommen ist, wo sie hin will. Mouffe plädiert, mit Schmitt gegen Schmitt, für einen Kampf zwischen unvereinbaren hegemonialen Projekten, die niemals rational miteinander versöhnt werden können. Dieser Kampf allerdings müsse reguliert werden durch demokratische Verfahren, an die sich die Parteien gebunden fühlen. Mit anderen Worten, was Mouffe fordert, ist eine Politik der Gegnerschaft, in der Weltbilder miteinander in Wettstreit treten. Denn nur wenn wir Kanäle öffnen, in denen Gruppen, deren Ansichten sich eben gerade nicht in einem Konsens treffen, als Gegner streiten können, sind wir in der Lage, Feindschaft zu verhindern. Eine solche Politik der Gegnerschaft nennt Mouffe agonistisch. Das altgriechische Agon bedeutet Kampf, Wettkampf. Agonistisch ist die Beziehung unter Parteien, die sich trotz des unauflösbaren Konflikts, gewinnen kann nur einer, ein und derselben politischen Gemeinschaft zugehörig fühlen und die Legitimität ihrer Opponenten anerkennen. Die Feindschaft hingegen, die Mouffe als antagonistisch bezeichnet, tendiert zu gewaltsamen Formen. In der Feindschaft wird die Rechtmäßigkeit der Opposition gerade nicht anerkannt. Aus einem Agonismus wird ein Antagonismus, schreibt Mouffe, sobald das Wir den Eindruck gewinnt, dass sie stelle seine Identität in Frage und bedrohe seine Existenz. Hier wird deutlich, dass für Mouffe eben jenes Diskursmodell, das konsensual jeden Rückfall ins regressive, archaische verhindern will, im Grunde selbst im Modus der Feindschaft agiert. Es erkennt entgegengesetzte hegemoniale Projekte schlicht nicht als legitime Konkurrenz an. Sobald aber ein Wir zu dem Schluss kommt, dass nicht mit fairen Mitteln gekämpft respektive gemessen wird, so Mouffe, neigt es zur Gewalt. Ein Wir, das sich nicht messen darf, weil es für gefährlich, gar böse erachtet wird, verwandelt sich schnell in eine mordende Meute. So lässt sich Mouffes Argumentation auf den Punkt bringen. Wenn diese Beobachtung stimmt, dann muss jeder Versuch, Brandmauern gegen rechte Parteien zu errichten oder sie gar ganz zu verbieten, mit Gegengewalt rechnen. Und zwar mit physischer Gewalt. Im schlimmsten Fall sogar mit einem Bürgerkrieg. Und doch führt uns der Fall Trump klar die Grenze dieser Sichtweise vor Augen. Denn im Typ Trump zeigt sich ein politischer Akteur, der gar kein Interesse hat, sich nach strikten Regeln zu messen. Vielmehr nimmt er die Beschädigung demokratischer Institutionen bewusst in Kauf, sobald ihm die Macht entgleitet. Solche Akteure kritisieren auch nicht einfach nur mit scharfen Worten linke Arroganz, sondern sie etablieren das Narrativ eines von Linken geführten Deep State, um ihre Anhänger zum Kampf aufzuwiegeln. Erkennt ihr nicht, dass ihr gar keine Chance habt gegen die linksliberale Elite, die sich mit aller Kraft an ihre Macht klammert? Trump hat diese Erzählung so weit getrieben, dass er sogar kontrafaktisch von Wahlbetrug spricht. Phänomene wie diese werfen die schwer zu beantwortende Frage auf, ab welchem Punkt notwendige Toleranz gegenüber Andersdenkenden in eine Gefahr für die Demokratie selbst umschlägt. Die Philosophin Marie-Louisa Frick bringt es auf den Punkt. Denn wie soll man mit jenen umgehen, die Gegnerschaft von vornherein verweigern oder nur so lange zum Schein aufrechterhalten, bis sie mächtig genug sind, den demokratischen Agon auszuschalten oder die demokratische Arena gar nicht erst betreten wollen, schreibt Frick. Das Problem, das hinter dieser Frage lauert, ist noch komplexer und betrifft die Volkssouveränität selbst. Denn nimmt man dieses Prinzip wirklich ernst, dann kann es prinzipiell immer passieren, dass eine Demokratie sich selbst abschafft. Nämlich genau dann, wenn die Mehrheit sich solchen Personen anschließt, die Frick im Sinn hat. Kehren wir noch einmal zum Streit und zur Kerneinsicht dieses Kapitels zurück. Menschen können gefährlich bzw. aggressiv werden, wenn sie nicht fähig sind, sich im Rahmen eines legitimen Wettstreits geschlagen zu geben. Das ist genau dann der Fall, wenn sie sich subjektiv durch eine Niederlage in ihrer Existenz bedroht sehen. Es lohnt sich, hier noch etwas genauer hinzuschauen, denn die Schwierigkeit, sich geschlagen zu geben, ist weit verbreitet und keineswegs begrenzt auf pathologische Extremfälle am rechten Rand. Das auffälligste Symptom dessen, worauf hier angespielt wird, ist die Beschwerde, man fühle sich durch dieses oder jenes scharfe, zielgenaue Argument persönlich angegriffen. Eine Bemerkung, die so oder so ähnlich auch und gerade in linksprogressiven Milieus anzutreffen ist und mit einer ganz anders gelagerten Emotionalität einhergeht. An die Stelle offener physischer Aggression, wie im Paradebeispiel Trump, tritt zumeist eher eine Art passiv-aggressive Kampfform, die das Verletztsein als rhetorische Waffe einsetzt, um argumentative Unterlegenheit zu kompensieren. Stopp, das tut mir weh. Mir selbst ist eine solche Reaktion schon häufiger in Debatten begegnet. Am eklatantesten wohl vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung in Berlin, als ich mich auf der Bühne für das generische Maskulinum und gegen gendersensible Sprache stark machte. In meiner Argumentation blieb ich bei der Sache, redete also etwa über die Eigenheit sprachlicher Bezeichnungen, den Einzelnen in seiner Besonderheit immer schon zu verfehlen etc. Dennoch schallte mir aus der ersten Reihe ein: Hören Sie endlich auf, Sie beleidigen uns, entgegen. In einer solchen Situation gibt es drei Optionen. Erstens, man bricht das Gespräch ab, womit der Punkt an den Gegner geht, der mit seiner Strategie, die eigene Vulnerabilität gegen Argumente auszuspielen, Erfolg hat. Zweitens, man lässt ab von der Angriffslust und schlägt den Pfad empathischer Anteilnahme ein. Dann streitet man nicht mehr, sondern versucht, die Subjektivität des anderen zu verstehen. Drittens, man verharrt im Streitmodus und wählt, sobald die Schlacht gewonnen ist, eine Formulierung, die das Herausfordernde des Messens auf den Punkt bringt. Nimm's sportlich. Die Härte, die in Variante 3 unweigerlich mitschwingt, weist uns abschließend auf einen Punkt hin, der, im Sport wie im Streit, nicht übersehen werden darf. Damit Gegner sich wahrhaft messen können, müssen sie annähernd gleich stark sein, mit ähnlichen Chancen ins Rennen gehen. Gibt es hier eine große Unwucht, wird aus jedem Wettkampf, der das Wesen der Gegnerschaft ausmacht, nichts anderes als brutale Vernichtung. Wer auf eine solche Weise geschlagen wird, verliert leicht das Gesicht, fühlt sich gedemütigt und erklärt seinen Gegner fortan zum Feind. Selbstverteidigung. Einen Streit nach sportlichen Wettkampfregeln auszurichten, meint im Kern, dass alle Teilnehmer die gleichen Chancen auf Sieg besitzen. Was natürlich nicht heißt, dass alle über das gleiche Talent verfügen, eine Debatte für sich zu entscheiden. Gemeint ist vielmehr, dass die Anlage des Wettkampfs fair sein muss. Um das Fundamentalste in der Sprache des Sports zusammenzufassen, keine der Mannschaften darf bevorteilt werden. Und der Schiedsrichter muss unparteiisch sein. Tatsächlich würde jedes Fußballspiel sofort abgebrochen werden, wenn sich herausstellte, dass ein Team von vornherein mehr Mitspieler hat oder der Mann mit der Pfeife nur auf die Fouls einer Partei achtet, der anderen aber alles durchgehen lässt. Umso erstaunlicher ist, dass diese Grundregeln eines fairen Kampfes, die doch recht leicht einzuhalten wären, in deutschen Talkshows auffällig oft missachtet werden. Man besetzt Streitrunden nicht selten so, dass eine Position allein dasteht und also bereits qua Setting als randständig markiert wird. Und der Moderator, der eigentlich für eine spannende Diskussion sorgen soll, indem er alle Positionen kritisch hinterfragt, herausfordert und miteinander ins Gespräch bringt, verbündet sich mit der Mehrheitsmeinung in seiner Runde, um den Einzelkämpfer zu demontieren. In ihrem Buch »Die vierte Gewalt« analysieren Harald Welzer und Richard David Precht anhand empirischen Materials aus der jüngeren Vergangenheit die Gründe und die Effekte solcher Schieflagen. Als Paradebeispiel findet eine Talkshow des öffentlich-rechtlichen Fernsehens Erwähnung, an der ich selbst teilgenommen habe, und zwar in der Rolle der Abweichlerin. Die Rede ist von einer Talkshow, deren Titel, in diesem Kontext ironischerweise, hart aber fair lautet. Ausgestrahlt wurde jene Ausgabe im Herbst 2021 während der Corona-Pandemie, die ich hier aus der Abweichlerperspektive genauer wiedergeben möchte, um meine damit verbundene Erfahrung begrifflich zu fassen. Moderator war damals noch Frank Plasberg. Es ging um die Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht eingeführt bzw. ob der Druck auf Nicht-Geimpfte gegebenenfalls auf anderem Wege weiter erhöht werden müsse, um diese zur Vernunft zu bringen. Nur ja kein Zwang, ist unsere Politik beim Impfen zu feige, das war der Titel. Die Ankündigung lautete, in Deutschland sind zu viele Menschen ungeimpft, die vierte Welle trifft das Land mit voller Wucht. Warum sind wir wieder unvorbereitet? Knickt die Politik ein vor den Impfverweigerern? Wer hat Schuld, wenn wieder viele Tausend sterben und für alle Corona kein Ende nimmt? Die angeblich richtige Antwort wird hier bereits angedeutet, wenn nicht gar vorweggenommen. Die, die sich nicht impfen lassen wollen, sowie alle Politiker, die zu feige sind, um entsprechende Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, sind schuld an der vierten Welle. Nicht-Geimpfte sind Tyrannen, die unsere Gesellschaft in Geiselhaft nehmen und die Toten im Lande zu verantworten haben. Deshalb muss man sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dazu bringen, sich einer Impfung zu unterziehen. Die Vorschläge, die in der Sendung vorgebracht und vom Moderator kritiklos geteilt wurden, reichten vom Ausschluss aus dem sozialen Leben bis hin zur gesetzlichen Pflicht, sich impfen zu lassen. Das gesamte Setting der Sendung war so angelegt, dass herauskam, was vorher schon feststand. Als Abweichlerin wurde ich, vom Publikum aus gesehen, ganz links außen platziert. Der Platz rechts neben mir war frei, weil Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, zugeschaltet wurde. Der Bildschirm, auf dem er zu sehen war, befand sich hinter dem leeren Sitz, was meine Randposition noch verstärkte. Dann kamen von links nach rechts Lisa Federle, Pandemiebeauftragte im Landkreis Tübingen, der Immunologe Carsten Watzel und der Journalist Georg Maskolo. Neben Maskolo Frank Plasberg. Alle hier genannten, einschließlich des Moderators, unterschieden sich in ihren Haltungen zur Titelfrage der Sendung in keinem relevanten Punkt. Am Beginn der Sendung hatten meine vier Gegenspieler weidlich Zeit, ihre einheitliche Position darzulegen. Nach knapp 15 Minuten dann kam ich an die Reihe. Da Maskolo die Pockenimpfung als Vergleichsgröße ins Feld geführt hatte, wies ich darauf hin, dass die Corona-Impfung anders als die Pockenimpfung das Virus leider nicht zum Verschwinden bringt, ja noch nicht einmal wie die Masernimpfung zuverlässig vor Ansteckung schützt, was die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht auf höchst wackelige Füße stellt. Auch auf desaströse politische Entscheidungen kam ich zu sprechen, etwa die, Impfzentren zu schließen oder Tests kostenpflichtig zu machen. Ich erwähnte die desolate Lage in den Krankenhäusern, wo aufgrund von Personalmangel Intensivbetten nicht genutzt werden konnten. angesichts dieser eklatanten Versäumnisse allein die Menschen zu beschuldigen, die von ihrem Recht Gebrauch machten, sich nicht impfen zu lassen, bezeichnete ich als Komplexitätsreduktion, zumal man nicht alle Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, über einen Kamm scheren kann und die Motive unterschiedlich sind. Anstatt einen dieser Bälle aufzunehmen und meine vier Kontrahenten sportlich herauszufordern, konzentrierte sich der Moderator darauf, meine Argumentation zu zerschießen, indem er sich genau die Stellen herauspickte, die ihm angreifbar erschienen. Die Anwesenheit einer Philosophin, die selbst geimpft ist, worauf ich in der Sendung explizit hinwies, weil ich mich zunehmend in die Ecke gedrängt fühlte, und sich trotzdem gegen eine allgemeine Impfpflicht ausspricht, war offenbar das Äußerste, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Publikum zumuten konnte. Offenbar traute man den Zuschauern eine eigene Urteilsfähigkeit nicht zu. Heute wissen wir, dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Österreich krachend gescheitert ist und wir in Deutschland auch ohne eine solche Pflicht aus der Pandemie herausgekommen sind. Die Position, die ich im Herbst 2021 vertrat, wäre heute schlicht kein Skandal mehr. Doch damals gab es keine Chance, durchzudringen. Meine Position war von vornherein eine unmögliche, was dadurch überdeckt wurde, dass von Seiten des Moderators mehrfach darauf hingewiesen wurde, ich hätte ja alle Zeit der Welt, meine Meinung darzulegen. Aber auch wenn etwas faktisch gesagt werden darf, kann es in einem bestimmten Kontext unsagbar sein. Und so merkte ich von Minute zu Minute mehr, wie meine Zuversicht schwand, in jener Runde auch nur einen Punkt zu machen. Ein Funken Hoffnung keimte auf, als Rückmeldungen von Zuschauern eingeblendet werden sollten, die sich zur Sendung und zu ihrem Thema äußerten. Denn es musste doch wenigstens da draußen vor den Fernsehern Menschen geben, die meine Position teilten. Wie viele es davon in der Tat gegeben haben muss, konnte ich nach der Sendung auf meinem Smartphone sehen. Sekündlich liefen Nachrichten mit dem Betreff »Danke« ein. In den folgenden Tagen sollten es Tausende werden. Doch in der Sendung selbst wurde kein einziges Feedback eingeblendet, das auf meiner Seite war. Mein letzter Versuch bestand darin, mich ganz auf die Metaebene zurückzuziehen und das innerste Funktionsgesetz von Demokratien zu beschwören, das darin besteht, zu streiten und sich wechselseitig ernst zu nehmen. Doch auch mit dieser Ansicht stand ich allein da. Nicht einmal der Moderator war der Meinung, dass Streit in dieser Sache etwas Gutes sei, was sich etwa zeigte, als Plasberg, um die Plausibilität eines Impfzwangs zu belegen, Kinder ins Spiel brachte, die ja auch Druck bräuchten. Der Souverän der Demokratie besteht also offenbar aus Gören, die man im Zweifelsfall zu ihrem Glück zwingen muss. Ich war ob dieser Ansicht fassungslos, aber mein Widerspruchsgeist war zu diesem Zeitpunkt bereits so gut wie tot. Normalerweise schaue ich mir nie Talkrunden noch einmal an, in denen ich selbst als Teilnehmerin saß. Im Fall der Hart aber Fair-Ausstrahlung habe ich es doch getan und ich merkte beim Zusehen, wie ich wieder zu fühlen begann, was ich damals im Studio fühlte. Eine Art innere Auflösung. Meine Position als Subjekt verflüssigte sich. Meine Worte gingen ins Leere, sie erreichten niemanden. Es war, als würde ich mich in einer Realität befinden, in der nichts von dem, was ich sagte, Gewicht hatte, ja auch nur verstanden wurde. Und mehr noch, es war, als würde ich mich mit jedem Wort mehr verstricken, mich immer verdächtiger machen. So wurde ich immer zurückhaltender, stiller, ein für mich vollkommen untypischer Zustand. Als mich dann in den Tagen nach der Sendung sogar Journalisten, denen ich mich eigentlich verbunden fühle, öffentlich attackierten und mir jede Seriosität absprachen, indem mir etwa ein kreativer Umgang mit Fakten attestiert wurde, riet mir ein guter Freund, was mein Selbsterhaltungstrieb schon wusste. Auch wenn du dich ungerecht behandelt fühlst und du es kaum aushältst, dich nicht zu wehren, halte still, sonst wird alles nur noch schlimmer.
Svenja Flaßpöhler mit dem dritten von insgesamt vier Auszügen aus ihrem Essay Streiten im Hansa Verlag erschienen. Übrigens, die Lesung gibt es jederzeit für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Der Vorschlag von US-Präsident Trump, den Gazastreifen zu räumen, hat weltweit Kritik ausgelöst. Nun hat das Weiße Haus die Äußerungen relativiert. Die Palästinenser sollten aus dem vom Krieg zerstörten Küstengebiet lediglich vorübergehend umgesiedelt werden, sagte Trumps Sprecherin Levitz. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler.
Das Angebot sei nicht feindselig, sondern großzügig, verteidigte US-Außenminister Rubio Trumps Vorstoß. Denn der Gazastreifen gleiche einer Naturkatastrophe, in der die Menschen nicht mehr leben könnten. Sie müssten für die Dauer des Wiederaufbaus irgendwo anders hin, so Rubio. Hingegen betonte UN-Generalsekretär Guterres, dauerhaften Frieden könne es nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und auch aus den USA selbst gab es scharfe Kritik an Trump. So hat der demokratische Senator Van Hollen gesagt, 2 Millionen Palästinenser gewaltsam aus dem Gazastreifen zu vertreiben, entspreche einer ethnischen Säuberung.
Die israelische Regierung hat inzwischen die